The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 13. September.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt.
Sarah Wagenknecht hatte vergangene Woche Betriebstemperatur im Bundestag. Die Bundesregierung musste verbal ordentlich einstecken.
Das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen.
Und dann kommt sie erst so richtig auf Touren.
Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn?
Und ihr Fazit lautet:
Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie.
Der Ukraine-Krieg kennt viele Verlierer, Tote, Verletzte, Flüchtlinge. Dahinter verbergen sich menschliche Tragödien. Aber auch die deutsche Volkswirtschaft, die jetzt vor dem kommenden Winter bibbert, darf und muss zu den Verlierern gezählt werden. Und wo es Verlierer gibt, da gibt es auch Gewinner. Ein Überraschungsgewinner, den es in der Theorie der westlichen Wirtschaftssanktionen eigentlich gar nicht geben dürfte, ist die russische Firma Gazprom. Eine solche Blüte hat dieses Unternehmen noch nie erlebt. Allein in den ersten 6 Monaten diesen Jahres wurde der Rekordgewinn des Vorjahres bereits überboten. Geleitet wird das Unternehmen seit Mai 2001 von Alexei Miller. Er ist laut Forbes-Liste einer der reichsten Menschen der Welt. Über 2 Jahrzehnte hat er die deutsche Volkswirtschaft mit unschlagbar günstigem Gas versorgt. Diese deutsch-russische Energiepartnerschaft, so wurde das immer genannt, die heute allerdings unter der Überschrift Abhängigkeit von Russland firmiert, diese deutsch-russische Energiepartnerschaft galt lange als unser Glücksfall. Erst mit der russischen Invasion in der Ukraine und den wenig später als Erwiderung gestarteten Wirtschaftssanktionen veränderte sich die Beziehung zwischen Gazprom und der deutschen Industrie. Kanzler Olaf Scholz war allerdings ziemlich falsch gewickelt, als er meinte:
Unsere Sanktionen wirken. Und wir behalten uns weitere Sanktionen vor, ohne irgendwelche Denkverbote.
Wenn man das mit den Denkverboten ernst genommen hätte, hätte man mit Weitsicht erkennen müssen, so kann man Russland jedenfalls nicht bestrafen. Letztlich kommt der Verzicht auf billiges russisches Gas einer Selbstverletzung der deutschen Volkswirtschaft gleich. Man zielte auf Putin und hat sich offenbar in völliger Verkennung der ökonomischen Zusammenhänge auf dem Weltenergiemarkt in die eigenen Knie geschossen, und zwar in beide gleichzeitig. Olaf Scholz war und ist schief gewickelt.
Doch schon sehr bald wird die russische Führung spüren, welch hohen Preis sie bezahlt.
So taumeln wir jetzt über den Weltmarkt und müssen zu Mondpreisen flüssiges Gas einkaufen, zum Beispiel aus den USA. Dort lacht man sich insgeheim ins Fäustchen, war doch Joe Biden persönlich der Totengräber von Nord Stream 2, womöglich ja nicht ganz ohne ökonomischen Hintergedanken.
Because of Russia's actions, we've worked with Germany to ensure Nord Stream 2 will not, as I promised, will not move forward.
Derweil Amerika sich energetisch selbst versorgen kann, ist die deutsche Industrie notleidend geworden. Der Gaspreis stieg im Vergleich zu dem, was vor 2 Jahren bezahlt werden musste, um, der Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach hat es uns verraten.
Und wir haben jetzt vor 1 Woche, 2 Wochen haben wir Gaspreise gesehen über 300. Das ist eine Verzwanzigfachung, 2000% Preissteigerung.
Dem Unternehmen Uniper hat das Ganze nicht gut getan. Die Firma, sagt der Chef selbst, sei nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Mein Unternehmen hat seit Beginn des Jahres 90% der Marktkapitalisierung verloren. Unsere Aktie Anfang des Jahres wurde bei 42 Euro gehandelt. Wir sind jetzt auf unter 5 Euro. Wir machen pro Tag zum Teil deutlich über 100 Millionen Euro Verlust.
Auf der Gegenseite steht Gazprom und kann vor Kraft kaum laufen. Die Gewinnmaschine Gazprom übertrifft nahezu alle anderen europäischen Konzerne. Umsatz verdoppelt, Gewinn verdoppelt, Umsatzrendite auf über 30% gesteigert. Fazit, dass ausgerechnet die Linke Sarah Wagenknecht vor Habeck und Scholz bemerkt hat, was hier gespielt wird, sollte man ihr nicht vorwerfen. Sie wird jetzt von den eigenen Leuten mit Parteiausschluss bedroht. Sie kann nur hoffen, dass sich die Fakten rumsprechen. Ein Satz des CDU-Vordenkers Kurt Biedenkopf möge ihr zum Troste gereichen. Die Wirklichkeit, hat der alte Herr gesagt, frisst sich durch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die letzten übrig gebliebenen 3 Atomkraftwerke abschalten oder doch lieber weiter betreiben. Darüber streitet sich die deutsche Gesellschaft. Frau Dr. Anna-Veronika Wendland, ehemalige Anti-AKW-Aktivistin, hat dazu eine ziemlich klare und ziemlich veränderte Position.
Hätte in Fukushima oder Tschernobyl so eine Anlage wie ISA 2 gestanden, dann würden wir die Namen Fukushima und Tschernobyl nicht kennen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed und Annette Weisbach berichten über neue Zahlen von Oracle und über nicht ganz so schöne Zahlen für die Konjunkturentwicklung vom IFO-Institut. Außerdem, der schiefste Turm der Welt steht gar nicht in Pisa, sondern bei uns in Deutschland. Und wir erinnern uns heute Morgen an die Geschichte der Popgruppe Village People. Die Debatte um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke geht in die nächste Runde. Der Wirtschaftsminister und seine Partei wollen eigentlich abschalten. Da gab es dann noch eine Wenn-Dann-Entscheidung, bisschen Reservebetrieb vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das Ganze kann die Experten nicht überzeugen. Veritable Strombosse haben dem Minister widersprochen und gesagt, sein Reservebetrieb sei technisch gar nicht machbar. Auch Markus Söder und Friedrich Merz von der CDU/CSU sind ganz anderer Meinung. Sie wollen eine Laufzeitverlängerung, wie Markus Söder hier deutlich sagt.
Für uns ist wichtig, dass die Kernkraft weiterbetrieben wird. Wir haben das von Anfang an gemeinsam als Forderung gemacht. Die Koalition, die Ampel zögert hin und her, zerstreitet sich intern über die Frage, was ist richtig oder falsch. Es ist jetzt endlich Zeit zu handeln.
Eine, die eigentlich aus dem anderen Lager stammt und auch eine Laufzeitverlängerung fordert, ist Frau Dr. Anna-Veronika Wendland. Sie ist Technikhistorikerin, war früher Mitglied der Anti-AKW-Bewegung und sagt heute, dass sie eines Besseren belehrt wurde. Ihre Argumente für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke hören wir jetzt. Für Robert Habeck wird es zu einer kleinen Nachhilfestunde.
Listen and repeat.
Einen schönen guten Morgen, Frau Dr. Anna-Veronika Wendland.
Guten Morgen.
Sie waren früher in der Anti-AKW-Bewegung aktiv und sind heute für die Kernenergie, da sich die Grünen ja so schwer tun. Welches Argument hat Sie zum Umkippen gebracht?
Ja, mein Hauptargument, was mich zum Umdenken gebracht hat, so sukzessive, das war tatsächlich die Betrachtung der Herausforderungen des Klimawandels. Und als dann wir 2015 die Pariser Klimaziele da unterschrieben haben, da habe ich dann doch gesehen, dass wir mit dieser Aufstellung der Energiewende, so wie sie jetzt dasteht, also sehr rigoros durchgesetzter Atomausstieg, sehr verzögerter Kohleausstieg und letzten Endes auch holpriger Ausbau der erneuerbaren Energien, die uns aber wiederum von Fossil-Backup abhängig machen, dass das halt falschrum aufgestellt ist. Und das war die Grundlage meines Plädoyers, die Sache umzudrehen und lieber zuerst aus der Kohle auszusteigen.
Sozusagen, Sie haben das Argument, dass die Kernenergie eine unsichere, vielleicht auch gefährliche Technologie sein könnte. Das haben Sie in der Sekunde dann nach hinten gestellt. Und das Argument, dass die Klimaziele sonst nicht erreicht werden können, dass wir eine CO2 fast freie Energieversorgung bräuchten, das haben Sie anders gewichtet für sich.
Genau, das kann man eigentlich wirklich so sagen, denn diese Wahl von Technologien, das ist immer eine Abwägungsfrage. Und da habe ich dann irgendwann tatsächlich es so wahrgenommen, dass die Risiken der Kernenergie doch im Vergleich zu den wirklich anstehenden Risiken des Klimawandels tatsächlich fast vernachlässigbar sind. Und das ist doch der Nutzen der Kernenergie gegenüber ihren Risiken. Also wenn man das evidenzbasiert betrachtet, ist das eigentlich tatsächlich eher eine Niedrigrisikoindustrie, dass dann tatsächlich der Nutzen einfach viel größer ist. Und dieser Nutzen ist tatsächlich die Tatsache, dass die Kernenergie eine sehr potente Klimaschutztechnologie ist. Und das hat mich dann auch letzten Endes zu meinem Umdenken bewogen.
Die Grünen von heute hadern mit sich. Viele, gerade die älteren Grünen aus der Umweltbewegung, denken an Harrisburg, denken an Tschernobyl und halten diese Technologie für brandgefährlich. Sie selber haben das ja eine Zeit lang auch untersucht, wissenschaftlich, also das Thema Reaktorsicherheit. Geben Sie uns mal ein Gefühl, wie sicher und wie unsicher sind diese Dinger denn nun eigentlich?
Naja, wenn wir einfach unsere eigenen Anlagen betrachten, dann muss man denen einfach bescheinigen, dass die im Vergleich zu der Anlage in Tschernobyl, aber auch in der in Fukushima, halt wirklich ungeheuer robust aufgestellt ist. Ne? Und dass wir auch, wenn wir zurückblicken auf die Jahre mit der deutschen Kernenergie, wir das auch bestätigt finden. Ne? Also wir haben keine Atomunfälle, keine Atomtoten erlebt mit diesen Anlagen. Und tatsächlich sind die sind auch weltweit anerkannt als Benchmark der Reaktorsicherheit, obwohl die schon 35, 40 Jahre alt sind. Das ist schon erstaunlich. Die waren also, als sie gebaut wurden, ihrer Zeit tatsächlich ziemlich weit voraus, wurden dann auch nochmal mehrere Male auch nochmal nachgerüstet. Und auf dieser Grundlage, sage ich jetzt einfach mal, hätte in Fukushima oder Tschernobyl so eine Anlage wie ISA 2 gestanden, dann würden wir die Namen Fukushima und Tschernobyl nicht kennen.
Interessant. Die Grünen behaupten nach wie vor das Gegenteil, sehen die Gefahr und sagen, die ganze Welt sieht doch die Gefahr. Warum seht ihr, liebe Wiedereinsteiger, wollende Politiker, das nicht? Überall würde man ja aus der Kernenergie aussteigen. Das sei eine technologische Sackgasse. Wie verhält sich's mit dem Argument? Stimmt das denn überhaupt?
Naja, erstens muss man das sehr differenziert sehen. Es ist durchaus gar nicht so, dass die ganze Welt jetzt diesem deutschen Ausstiegspfad da folgt, sondern was man eben feststellt, ist, dass schon mal kein Industrieland der Welt gleichzeitig aus der Kernenergie und der Kohle aussteigt. Wir haben relativ viele Länder, die zwar Atomausstiegsbeschlüsse haben, aber dieses Unternehmen wesentlich langsamer durchführen, als die Deutschen das tun. Die Schweiz zum Beispiel, da dürfen die Kernkraftwerke so lange laufen, wie sie ihren Sicherheitsnachweis erbringen können. Und das ist sehr klug, denn so stellen sich die Schweizer nicht unter diesen ungeheuren Druck, den die Deutschen jetzt haben, oder die Schweden, die auch ihren Atomausstieg eigentlich verzögern. Und dann haben wir eben andere Länder wie China, die alles gleichzeitig machen. Ne? Also sie bauen ihre Erneuerbaren irrsinnig aus, aber eben auch die Kernenergie. Und wenn wir uns bilanziell angucken, welche Industriegesellschaften global es geschafft haben, ihre Elektrizitätswirtschaft wirklich wesentlich zu dekarbonisieren, also fast CO2-neutral zu machen, dann sind das alles Industriegesellschaften, die entweder Wasserkraft nutzen oder Kernenergie oder beides. Also wenn man viel Wasserkraft hat, dann kann man das auch machen. Aber das haben wir eben nicht. Und das ist genau das deutsche Problem. Die Deutschen nutzen Erneuerbare, aber sie nutzen ausgerechnet jene Typen von Erneuerbaren, die eben intermittierend einspeisen, also volatil, wetterabhängig, tageszeitabhängig. Und das stellt die Deutschen eben tatsächlich vor andere Probleme als Länder, die ihr erneuerbaren Portfolio da mit 80% Wasserkraft betreiben.
Robert Habeck tut sich ja schwer, versucht ja Bella Figura zu machen, die alten Stränge, die Traditionsstränge der Grünen zu bewahren und gleichzeitig eine Antwort auf die aktuelle Krise zu geben. Macht er das gut oder macht er das schlecht aus Ihrer Sicht?
Ja, ich werde momentan nicht so ganz schlau aus Habeck, weil ich habe das jetzt 6 Monate lang beobachtet, seine Art und Weise über Kernenergie zu kommunizieren und zu argumentieren. Und da muss ich einfach auch aus fachlich-sachlicher Sicht sagen, da sind wirklich so viele Fehler und auch eben Unwahrheiten auch produziert und ausgesendet worden aus seinem Haus, dass ich manchmal eben doch versucht bin, das kann nicht alles Zufall sein. Ne? Also da gibt es
Sagen Sie mal ein Beispiel für eine Unwahrheit zum Beispiel.
Naja, es gab lange eine völlig falsche Kommunikation über das Wesen des Schreckbetriebes in Kernkraftwerken. Da wurde also behauptet, es handelt sich gar nicht um mehr Stromausbeute, sondern das sei dann halt nur so eine Art Sparbetrieb, wo man im Sommer was einspart und im Winter wieder dranhängt, dass aber gar nicht mehr Strom dabei rauskäme. Das stimmt zum Beispiel nicht. Dann hat Habeck ungeheuer viel Verzerrung, was zum Beispiel die Prüfung von Kernkraftwerken angeht, in die Welt gesetzt. Also Dinge, die dann eben den Eindruck erzeugt hätten, diese drei Anlagen seien seit Jahren nicht mehr geprüft worden, obwohl es dann nur über so eine übergeordnetes Prüfverfahren, die sogenannte periodische Sicherheitsüberprüfung ging, aber die wirklich kerntechnisch sicherheitlich relevanten Prüfungen stets erfolgt sind und bis zum heutigen Tag in ihrem vorgeschriebenen Rhythmus auch erfolgen. Ne? Und all solche Sachen.
Es gäbe nicht genug Brennelemente, wurde zwischendurch auch behauptet vom Ministerium, dass mit den Brennelementen klappe nicht so richtig.
Naja, da gibt's halt unterschiedliche Ansätze. Man kann sagen, man macht einen Streckbetrieb mit dem bestehenden Reaktorkern, dann braucht man keine neuen Brennelemente. Oder man ordert eben neue Brennelemente. Das braucht einige Zeit. Nur sind wir inzwischen im sechsten oder siebten Monat dieser Diskussion. Hätte man zum Beispiel im März gleich gesagt, Leute, diese Herausforderung Putin, die ist von so außerordentlicher Größe. Wir machen jetzt einen Befreiungsschlag. Wir bringen ans Netz, was wir haben. Na, das ist ja auch durchaus das, was auch andere Stimmen fordern.
Kann ja alles noch kommen. Der Winter steht ja erst noch bevor. So genau wissen wir nicht, wie das mit der Verstromung nachher des Gases klappen kann, was die Alternativen sind. Denken Sie und würden Sie Habeck raten, doch noch diesen Befreiungsschlag, wie skizziert von Ihnen, im Winter zu machen?
Ich würde ihm raten, es jetzt sofort zu machen. Das Problem ist bislang, darüber haben wir ja eben schon gesprochen, das Rätsel, warum Habeck eigentlich so viele Fehler und Falschaussagen zulässt über die Kernenergie. Und das hat genuin damit zu tun, dass sein Haus offensichtlich nicht die Expertise nutzt, die die Regierung ja hätte, nämlich ihre eigene Reaktorsicherheitskommission ins Boot zu holen und die diese Ideen bewerten zu lassen. Womöglich hätte die RSK Habeck von Anfang an gesagt, dass diese Reserveidee völliger Mumpitz ist.
Na, vielleicht hat uns der ein oder andere bei den Grünen ja zugehört, Frau Wendland, und wollen Erkenntnisgewinne, auch späte Erkenntnisgewinne nicht ausschließen. Ich jedenfalls nehme einen solchen mit aus unserem Gespräch. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da will Bundesgesundheitsminister Lauterbach offenbar nicht immer nur über Corona sprechen, sondern mal den Blick weiten, vielleicht auch den eigenen, über dieses Thema hinaus. Und Reisen bildet ja, sagt man, also ist Lauterbach nach Israel geflogen, mit dabei mein Kollege Rasmus Buchsteiner, mit dem ich jetzt in Tel Aviv verbunden bin. Einen schönen guten Morgen, Rasmus.
Ja, grüß dich, Gabor.
Sag mal, Karl Lauterbach will jetzt nicht mehr nur über Corona sprechen, hört man? Stimmt das wirklich? Was ist da los?
Naja, er bleibt natürlich der Mahner und der Warner, aber er geht jetzt auch mit einem anderen großen Thema öffentlich raus, der Digitalisierung, Digital Health. Und da gibt Lauterbach ganz eindeutig zu, ist Deutschland und bleibt Deutschland bis auf Weiteres ein Entwicklungsland. Und Israel, das ist so etwas wie der Musterstaat, was das betrifft, die Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Warum eigentlich, Rasmus?
Naja, weil man hier vielleicht früher damit angefangen hat und weil alle mitziehen. Die Krankenkassen, die Ärzte, die Kliniken, der Staat. Hier in Tel Aviv gibt es eine sehr, sehr lebendige Start-up-Szene. Hier ist die digitale Patientenakte schon Wirklichkeit und nicht nur Theorie wie bei uns. Und es gibt eine völlig andere Haltung zur Wissenschaft, das findet auch Karl Lauterbach.
Es gibt ja kein Land, wo auf die Bevölkerung bezogen pro Kopf mehr für Wissenschaft ausgegeben wird als Israel. Somit, dass ich als Politiker und Wissenschaftler hier also, sei ja mal, auch eine Vorbildfunktion sehe, das ist ganz klar. Alles, was man hier bespricht, ist spannend, aber es wird auch von der Gesellschaft getragen. Das ist eine wissenschaftsfreundliche Gesellschaft, die viel für Wissenschaft ausgibt und davon auch die Früchte trägt. Daher ist das tatsächlich etwas, was ich also sehr gerne sehe und wo ich auch viel mitnehme.
Apropos mitnehmen, welchen Eindruck nimmst du mit aus Israel, was das Thema Corona angeht?
Ja, dass das in Israel wirklich anders ist. Es gibt so gut wie keine Corona-Regel mehr hier im Land. Und Karl Lauterbach und seine Delegation, das muss man sagen, das sind so ziemlich die einzigen, die noch konsequent Maske tragen. Und noch etwas habe ich hier gesehen, finde ich auch interessant in der Debatte. Das Thema Corona ist so gut wie kein Streitthema mehr in der Politik. Man ist sogar stolz, es geschafft zu haben. Alles befriedet. Vielleicht wird das ja bei uns eines Tages auch so sein, Gabor.
Das wollen wir mal abwarten und hoffen wollen wir unbedingt, Rasmus. Komm gut zurück nach Deutschland. Wir sehen uns in Berlin.
Wir sehen uns in Berlin. Tschüss.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier schauen die Anleger heute auf die neuen Quartalszahlen von Oracle. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern wurden ja nachbörslich die Zahlen des Software- und Hardwareherstellers Oracle vorgestellt. Anne, verrat uns, wie sind diese Zahlen ausgefallen?
Eigentlich soweit ganz gut, Gabor. Den Umsatz konnte Oracle um knapp 18% steigern im Vergleich zum gleichen Quartal letztes Jahr. Das hängt damit zusammen, dass die Cloud-Services von Oracle nach wie vor sehr gefragt sind. Allein im Cloud-Geschäft gab es einen Umsatzplus von 45%. Das lag so auch in etwa in dem Bereich, was Analysten erwartet hatten. Oracle kommen aber auch noch ein paar andere Dinge zugute. Zum einen ist da die Softwarefirma Cerner, die sich ja auf Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen hatte Oracle erst im Juni gekauft und jetzt schon würde sich das positiv im Umsatz zeigen. Außerdem hat die Video-App TikTok auch im Juni angekündigt, dass alle Inhalte aus den USA auf die Server von Oracle umgezogen werden. Ein paar schlechte Nachrichten gibt es aber trotzdem. Auch Oracle hat gerade, was das Geschäft aus dem Ausland betrifft, auch unter dem schlechten Euro-Dollar-Umwechslungskurs zu leiden. Außerdem sind die Betriebskosten deutlich gestiegen. Das hat dazu geführt, dass es im abgelaufenen Quartal unterm Strich einen Gewinneinbruch um 37% gab. Die Anleger hier an der Wall Street waren aber trotzdem zufrieden. Für die Aktie ging es nachbörslich um 1,4% nach oben.
Vielen Dank, Anne. Und wir machen direkt weiter in Frankfurt am Main mit Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern hat das IFO-Institut seinen Konjunkturbericht vorgestellt. Die Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sieht, nicht ganz so rosig aus. Oder, Annette?
Ja, in der Tat, das IFO-Institut ist nicht besonders optimistisch für die deutsche Wirtschaft und prognostiziert ebenso wie die anderen großen Wirtschaftsforschungsinstitute nun eine Rezession im nächsten Jahr. Das liegt vor allem an der Inflation. Die dürfte zu Beginn des kommenden Jahres laut IFO-Institut auf 11% steigen. Im Gesamtjahr dürfte die Inflation dann bei 9,3% liegen. Und das belastet natürlich vor allem die Konsumenten. Und der fehlende Konsum, der wird sich dann, so das Institut, auf die Wachstumsraten massiv auswirken. Auf der anderen Seite sehen die Münchner auch einen großen Wohlstandsverlust, weil natürlich die privaten Haushalte durch die hohen Preise, durch die hohe Inflation sehr belastet werden und damit einen Netto-Wohlstandsverlust erleiden werden. Denn die Löhne, die werden nicht im gleichen Maße steigen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Ostfriesland möglicherweise Millionen von Touristen verliert. Denn eine der Hauptattraktionen ist den Ostfriesen abhanden gekommen. Es ist nicht der Tee und es ist auch nicht Otto.
Der Ostfriese bewohnt ausgedehnte Küstenstriche westlich von Hamburg. In dieser Gegend tritt er einzeln oder in Rudeln auf. Bevorzugt das offene Land, ist aber auch in Speisekammern anzutreffen. Früh eingefangen, wird er zumeist zahm und freundlich. In Freiheit erreicht er nicht selten eine Höhe von 1,70 Meter. Kennzeichnend für den Ostfriesen ist seine ganzjährige Brumpfzeit.
Es ist die Kirche im ostfriesischen Surhusen, konkret ihr Turm. Ein Schieferturm. Er wurde vermessen und siehe da, er wurde der schiefste Turm der Welt. Noch schiefer als der Turm von Pisa in Italien. Und das machte die Ostfriesen sehr, sehr stolz. Etwa den Pastor der Kirche, Frank Wessels.
Wo kommst du denn her? Was machst du? Und ich sag so, Husen. Ach, da waren wir schon mal. Da steht doch der schiefste Turm der Welt. Nicht? Das rührt mich dann auch ein bisschen an.
Der Grund für die Neigung.
Man hat diesen Turm im Jahre 1450 ungefähr auf Eichenstämmen gegründet, auf dicken, schweren Holzstämmen. Und diese Stämme lagen jahrhundertelang im Grundwasser, waren vom Grundwasser umschlossen und so wurde das Holz konserviert. Und vor 100 Jahren hat man die Ländereien trockengelegt und es kam Luft an die Holzbalken. Das Holz ist vermodert und dann konnte das Holz das Gewicht des Turmes nicht mehr tragen.
Doch jetzt ist der Rekord im wahrsten Sinne des Wortes gekippt worden. Neueste offizielle Messungen sagen nämlich, ein alter Wehrturm in Gau-Weinheim in Rheinland-Pfalz sei ja noch viel schräger als der Ostfriesenturm. Das ist schade für die Ostfriesen. Der Trost, ihnen bleiben die leckeren Tees und Ottos Ostfriesenwitze sind ohnehin unsterblich.
Ein Ostfriese kommt in ein Musikgeschäft und sagt Moin. Ja, Moin. Ja, ich hätte gern die rote Trompete da und das weiße Akkordeon. Wie bitte? Ja, ich hätte gern die rote Trompete und das weiße Akkordeon. Ja, okay, den Feuerlöscher können Sie haben, aber die Heizung bleibt hier.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Ursprünge einer der erfolgreichsten Disco-Bands aller Zeiten dem Zufall geschuldet sind und nicht wie heute ausführlichen Marktuntersuchungen und dem komplexen Design eines Konzerns. Zwei französische Musikproduzenten waren einfach mal nach New York gefahren. 1977 war das und sie waren in New York als Touristen unterwegs. Als sie im Bezirk Greenwich Village in der Bar Anvil von einem tanzenden und singenden Kellner bedient wurden. Und dieser singende und tanzende Kellner war als Indianer verkleidet. Man kam ins Gespräch und in den beiden Produzenten aus Frankreich reifte die Idee, dem tanzenden und singenden Indianer noch einen mit ähnlichen Kompetenzen ausgestatteten Cowboy zur Seite zu stellen und daraus eine Band zu machen. Na, Sie ahnen es, zu den beiden, zu dem Indianer und zu dem Cowboy, gesellten sich wenig später noch ein Bauarbeiter, ein Soldat, ein Biker und fertig waren die Village People, die Dorfmenschen. Mit diesem Song San Francisco zog man dann los, um die großen Plattenbosse für einen wirklich wuchtigen Deal zu gewinnen. Bevor es zu der entscheidenden Verhandlung mit Casablanca Records kam, wurde der berühmt-berüchtigte Praxistest der Musikindustrie gemacht. Der Song wurde mitten in einer nächtlichen Disco, es war in L.A., in Los Angeles, wurde also das Lied einfach mal aufgelegt und getestet. Was passierte? Erst flohen die Gäste von der Tanzfläche. Man sah den Deal schon den Bach runtergehen, nix mit Village People. Aber dann, beim ersten Refrain, kamen plötzlich alle Menschen dieser Disco wieder zurück auf die Tanzfläche und sie tanzten sich die Seele aus dem Leib. Am nächsten Tag wurde also bei Casablanca Records unterzeichnet. Und dann ging es für die Village People so richtig los. Eine der erfolgreichsten Bands der Disco-Ära war gegründet worden. Über 13 Millionen verkaufte Tonträger, unzählige Platin- und Goldauszeichnungen. Das versteht sich fast von selbst. Und warum erzähle ich Ihnen das heute Morgen? Naja, die Jahre gehen auch an den Cowboys, der Village People nicht spurlos vorbei. Randy Jones, der Sheriff der Truppe, wird heute 70 Jahre alt. Die Band ist übrigens heute immer noch aktiv, aber ohne Randy, denn der ist Rentner. Als einziger von der Urbesetzung ist nur noch der tanzende und singende Kellner dabei, der aus der Bar in New York. Ich wünsche Ihnen jetzt einen bunten Start in diesen neuen Tag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steiner.